Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Diesmal wieder mit einer regulären Interviewfolge, nachdem ich in den letzten Tagen ja vor allem das Buch promotet habe. Heute spreche ich mit Benedikt David Becker von InfluencerDB. Und bevor es gleich losgeht, kommt hier noch ein besonderer Hinweis. Denn so ganz regulär ist auch diese Episode nicht. Ich möchte euch auf eine besondere Aktion aufmerksam machen. Die heutige und die kommenden zwei Interviewfolgen werden nämlich von der Influencer Conference präsentiert. Ich werde auf der Konferenz am 9.12. in München ein Panel moderieren, worauf ich mich schon sehr freue. Und im Zuge der Abstimmung zu diesem Panel kam die Idee auf, das Ganze auch im Podcast zu thematisieren, was ich persönlich sehr, sehr passend und wunderbar finde. Deshalb erzähle ich euch jetzt ein bisschen was zur Konferenz, die für den einen oder anderen von euch hier sicher sehr spannend sein dürfte. Und erzähle dann gleich noch, wie ihr die Chance habt, ein Ticket für die Veranstaltung zu gewinnen. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, die Influencer Conference findet dieses Jahr zum ersten Mal statt, wie gesagt, in München am 9.12. Es gibt viele spannende Vorträge zum Thema Influencer Marketing natürlich von großartigen Referenten. Ein paar Namen kennt ihr sogar schon aus dem Podcast, weil sie hier schon mal zu Gast waren. Mit dabei ist zum Beispiel Kevin Thewe, den ihr aus Folge 2 ja kennt, als Influencer Manager. Dann Björn Wenzel, CEO von Lucky Sherman, auch ein super spannender Redner. Und ich freue mich persönlich außerdem auf Felix Hummel von Buzzbird und Chris Jung-Johann von Takumi zum Beispiel. In meinem Panel diskutiere ich mit 5 Gästen zum Thema Win-Win-Situation für Influencer und Unternehmen. Darauf kommt es bei einer erfolgreichen Kampagnenstrategie an. Also ein sehr, sehr relevanter Punkt und sicher sehr, sehr viele relevante Diskussionspunkte, die wir da abhandeln können. Mit dabei sind Kevin Thewe, Anke Herbner vom BVDW, dann der Influencer Fabian Pecher, Fabian Tossolini von Expose 360 und Daniel Andrioli vom Unternehmen Frank Juice. Also eine wundervolle Mischung von Gästen, wodurch es sicher möglich ist, auch dieses Thema aus unterschiedlichsten Perspektiven zu beleuchten. Die gesamte Panel-Diskussion wird komplett aufgezeichnet und euch als Episode im Podcast im Anschluss zur Verfügung gestellt, sodass ihr auch daran teilhaben könnt, wenn ihr nicht vor Ort sein könnt. Wenn ihr allerdings auch live, echt und in Farbe teilnehmen wollt, dann habe ich hier ein besonderes Goodie für euch. In Zusammenarbeit mit der Influencer Conference verlose ich nämlich unter allen Hörern des Podcasts 2 Tickets für die Konferenz. Und so könnt ihr teilnehmen. Zunächst mal wichtig, jeder Teilnehmer hat die Chance auf ein Ticket, das heißt, es gibt am Ende 2 Gewinner. Und los geht es ab jetzt, also ab dem 17.10., wenn die Folge veröffentlicht wird und ihr habt in den nächsten Tagen Zeit, bis zum 28.10. teilzunehmen. Das könnt ihr, indem ihr mir auf LinkedIn, in den Privatnachrichten oder den Kommentaren oder per Mail, ganz egal, schreibt: Bitte schickt mir dafür zuallererst das allseits beliebte Ananas-Emoji, damit ich weiß, dass ihr auch wirklich zugehört habt im Podcast. Und dann in Verbindung damit eine kurze Frage, die ich eurer Meinung nach den Gästen auf dem Panel unbedingt stellen sollte. Ich werde am Ende dann 2 Gewinner per Los ziehen und euch benachrichtigen. Also nochmal zusammengefasst, schaut euch die Influencer Conference einmal genau an. Infos und Teilnahmebedingungen und Datenschutzerklärungen, die auch ganz wichtig sind, findet ihr in den Shownotes. Schickt mir bis zum 28.10. das Ananas-Emoji und eure Frage fürs Panel. Und am 9.12. sehen wir uns dann hoffentlich in München. Ich freue mich sehr drauf und wünsche euch ganz viel Glück beim Gewinnspiel. Und jetzt geht es weiter mit der regulären Folge und dem Interview mit Benedikt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hi, ihr hört Influence, den Podcast. Ich bin Alina und ich rede hier wöchentlich mit spannenden Menschen über Influencer-Marketing. Wir arbeiten das Thema aus unterschiedlichsten Perspektiven auf. Es sind Menschen aus Unternehmen zu Gast, von Netzwerken und Agenturen, aber auch Journalisten und Wissenschaftler und natürlich die Influencer selbst. Warum das Ganze? Ich habe ein Buch über Influencer-Marketing geschrieben, das ab sofort unter dem Titel Influence im Handel erhältlich ist und zeigt, wie man als Unternehmen gut und erfolgreich mit Influencern zusammenarbeitet. Der Podcast hat mir viele spannende Erkenntnisse für meine Recherche geboten und hat sich als das perfekte Medium erwiesen, um mit den schnelllebigen Trends und Entwicklungen Schritt zu halten. Für euch bietet er hoffentlich konkrete Tipps und Hilfestellungen für eure eigene Arbeit und für uns alle einfach ein besseres Gespür und Verständnis für die Branche und diese wundervolle Disziplin Influencer Marketing. Ganz viel Spaß dabei! Los geht's! Heute spreche ich mit Benedikt Becker von InfluencerDB. Ich habe mich vorab, wie jedes Mal, gefragt, wie ich zusammenfassen kann, worüber wir sprechen. Und heute fällt es mir besonders schwer, weil wir mal wieder einen sehr großen Rundumschlag gemacht haben. Ich denke, als Überschrift passt aber das Wort Change, also Wandel und Veränderung, ganz gut. Wir sprechen nämlich über, natürlich, InfluencerDB, ein Unternehmen, das wirklich jedem, der sich mit Influencer-Marketing in Deutschland beschäftigt, schon mal über den Weg gelaufen ist. Das Unternehmen wurde von Robert Levenhagen gegründet und blickt jetzt schon auf eine junge, aber sehr erfolgreiche Geschichte zurück, muss man sagen. Heute unterstützt das Unternehmen mit Büros in Köln und New York Marken und Unternehmen in der ganzen Welt, vor allem mit der eigenen Influencer-Marketing-Cloud. Aber darüber kann mir Benedikt jetzt gleich auf jeden Fall noch mal mehr berichten und wir kriegen noch mal einen größeren Einblick in das Ganze. Ich habe mich jedenfalls sehr gefreut, dass das Gespräch zustande gekommen ist, denn ich habe in den letzten Wochen und Monaten viele tolle Kollegen und Mitarbeiter von InfluencerDB kennengelernt. Grüße an euch, falls ihr zuhört. Es waren immer total offene und erhellende Gespräche. Deshalb ist es irgendwie total klasse, dass wir uns jetzt einmal eine Stunde Zeit nehmen können, um mehr über das Unternehmen und auch so die Philosophie und den Workflow dahinter zu verstehen und zu lernen. Das Tolle ist, dass Benedikt dabei aber jetzt nicht als Sprecher seines Unternehmens auftritt, sondern auch seine ganz persönlichen Ansichten und Erfahrungen mit uns teilt, sodass wir zwei uns spätestens, ich würde sagen, ab der zweiten Hälfte des Gesprächs mit sehr, sehr grundsätzlichen Fragen beschäftigen. Zum Beispiel damit, wie unterschiedlich andere Länder im Vergleich zu Deutschland auf Influencer und Influencer-Marketing blicken. Wir reden über den vermeintlichen Konflikt zwischen Technologie-Hype und menschlichen Faktoren im Influencer-Marketing. Außerdem über die wachsende Profitorientierung und die Übermacht der Social-Media-Plattform. Also, ein weites Feld, ein spannender Gesprächspartner und ich bin sicher, ihr werdet viele wichtige Gedankenanstöße mitnehmen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Gespräch. Hi Benedikt, schön, dass du hier zu Gast bist bei uns im Denkwerk. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und heute mit uns ein bisschen über deine Arbeit sprichst und insgesamt das Influencer-Marketing ein bisschen mit uns aufarbeitest.
Ja, freut mich auch hier zu sein. Bin schon ganz gespannt, so ein bisschen vorab unterhalten. Mhm. Ich glaube, da ist viel was dabei, was wir heute uns anschauen können, darüber sprechen und bin auch ein bisschen interessiert eigentlich daran, was du da dazu noch sagst, weil du aus der Agentursicht nochmal für mich was ganz anderes reinbringst, was ich nicht im Alltag habe.
Mhm. Ja, und wie du es gerade schon gesagt hast, du kommst jetzt nicht aus der Agentursicht, sondern aus einer, ja, wie willst du es nennen, Dienstleister-Technologieanbieter-Sicht, nämlich von InfluencerDB.
Genau.
Erklär doch mal ein bisschen, was ihr macht dort.
Also InfluencerDB als Unternehmen hat sich, glaube ich, seit gut 3,5, 4 Jahren ganz gut positioniert mit der Influencer-Marketing-Cloud, die wir anbieten. Grundsätzliche Problemstellung, die wir im ersten Schritt ganz gut abdecken, ist, würde ich sagen, die Recherche und Analyse von Profilen. Wie kann ich eigentlich sicherstellen, dass sie thematisch zu mir passen? Sind das eigentlich echte Follower, die sich da jemand angesammelt hat? Und kommen die aus der Region, die ich eigentlich gerade im Visier habe? Ansonsten können wir das auch ganz schnell zur Seite legen. Und das ist, glaube ich, wo noch bei ganz vielen ein Knackpunkt ist. Wir sind im Influencer-Marketing schnell nach vorne gekommen, auch in Deutschland. Habe ich viel aufgeholt, auch zu dem englischsprachigen Raum. Aber das ist immer noch einer der Kernpunkte. Schritt 2 und 3 ist für mich dann ganz klar auch nochmal das Management. Das ist ein Bereich, was wir mit abdecken. Du kannst deine eigene Datenbank aufbauen, dort sicherstellen, dass alle Teammitglieder auch wirklich wissen, wer macht hier eigentlich was. Mhm. Welche Influencer passen zu welcher Kampagne. Da kommen wir schon direkt zum nächsten Schritt. Wie kann ich eigentlich sicherstellen, dass meine Kampagne erfolgreich ist? Mhm. Hast du Social-Media-Metriken? Da kommen wir vielleicht gleich noch drüber zu sprechen. Aber hauptsächlich ist, glaube ich, da auch nochmal ganz wichtig, einfach im Blick zu behalten, wer erfüllt meine Kriterien anhand der Content-Qualität, aber auch der Content, ich sag mal, Richtung. Sind wir da in der richtigen Bildsprache? Mhm. Das heißt, zusammengefasst, Influencer Marketing Cloud soll dir, wenn du dich dafür entscheidest, als Marketeer helfen, Influencer zu suchen, zu analysieren, zu managen und auch zu tracken.
Okay, perfekt. Das heißt, wenn ich jetzt also im Endeffekt ein Unternehmen bin, ich habe eine Marketingabteilung und ich will ja genau einfach besser nachvollziehen können, was das eigentlich bringt, was ich tue, oder auch überhaupt erstmal, wenn ich anfange, richtige Influencer zu identifizieren, schon gleich am Anfang, dann würde ich zu euch kommen und quasi die Technologie auf monatlicher Basis buchen, oder wie läuft das dann? Also ich docke das dann an meine Systeme und Datenbanken an, oder?
Das ist eigentlich ganz praktisch aktuell. Die Influencer Marketing Cloud in Zukunft soll sich so weit entwickeln, dass es tatsächlich andockt an verschiedenen Marketing-Stacks, die vielleicht an Technologien bereits bei euch vorliegen.
Okay. Ja.
Also wir haben einen ganz klassischen Fall, zum Beispiel eine Agentur, es sind nicht immer nur einzelne Unternehmen hinsichtlich der Marke, die jetzt sagen, okay, wir haben festgestellt, wir müssen da analytischer herangehen, was können wir jetzt machen? Und ganz klassisch, glaube ich, geht man irgendwo online, schaut nach, welches Werkzeug finde ich dort, wir gehen einen Schritt weiter. Influencer Marketing braucht keine Werkzeuge, braucht vertrauensvolle Partner, die das wirklich mit dir weitermachen. Das kannst du in Agentursicht finden. Wenn du aber sagst, ich habe die Kapazität auch in-house, kann das sinnvoll sein, eine Softwarelösung zu finden. Wir denken da sehr ganzheitlich, gehen daher von Jahresverträgen aus, um zusammen zu wachsen. Das sind ganz viele Bausteine, ich möchte gar nicht so viel Werbung darüber machen. Ich finde aber unseren Gedanken ganz spannend, dass wir sagen, klar, du kaufst dir eine Technologielösung. Ich helfe dir auch von vornherein am Anfang, wenn wir beim Onboarding sind, aber da hört es nicht auf. Wir wollen mit unseren Partnern zusammenwachsen. Teilen hier Beispiele, die wir in Erfahrungsschätzen bei uns sammeln konnten. Vernetzen die jeweiligen Kunden auch untereinander. Denn bei uns sind es halt nicht nur Kunden, sondern auch tatsächlich Partner, die wir gerne zu Konferenzen mitschicken, wo wir sagen, du hast einen super Case, bring das mal nach vorne. Du möchtest gern Public Speaking machen, du kommst mit uns mit. Mhm. Das heißt, wir gehen da ganz ganzheitlich hin und lösen uns mehr und mehr von dem klassischen Softwarebegriff, den es, glaube ich, noch immer in Deutschland sehr stark gibt, sondern haben sehr gut verinnerlicht, dass Software as a Service mehr bedeutet, als nur eine Lösung zu verkaufen. Mhm. Das geht immer weiter.
Aber es ist schon sehr datenbasiert, wie ihr arbeitet, ja, oder? Es ist jetzt nicht, dass ihr auch Kreativkampagnen zum Beispiel mitentwickelt. Ihr liefert halt quasi die harten Fakten, die Zahlen und das aber dann wiederum ganzheitlich vom Anfang bis zum Ende sozusagen der
Korrekt.
Kampagne oder des ganzen Prozesses.
Ich glaube, für die Kreativität seid ihr dann besser zuständig.
Also, gerne, ja.
Das müssen wir dann nicht alleine machen. Nee, tatsächlich ist der Gedanke eher, dass du mit guten Informationen und guten Gewissens auch an deine Kampagne herangehen kannst. Ja. Die Kontaktaufnahme, die Abwicklung machst du immer noch alleine als Marketeer. Oder du wendest dich mit an deine Agentur, an diese Problemstellung heran und sagst, okay, wie können wir das jetzt zusammen lösen? Ich habe hier die Information. Noch schöner natürlich für den Kunden am Ende, wenn die Agentur auch schon so denkt und sehr datengetrieben an die Thematik herangeht. Und ich glaube, der große Wurf wie vor 4 Jahren, einfach mit irgendwem arbeiten und ein Produkt rausbringen an der Baby's Beauty Palace, klappt nicht mehr so einfach.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Warum glaubst du, sind Daten so wichtig für den ganzen...
Ich glaube, die Daten sind insofern wichtig, weil es unglaublich schwierig ist. Wann ist dein Profil wirklich erfolgreich für dich? Wann ist es relevant? Ich glaube, dass viele Influencer, ob jetzt nativ gewachsen oder nicht, tatsächlich tollen Content kreieren. Das würde ich gar nicht ausschließen wollen. Die Frage ist nur, erreiche ich die richtigen Leute? Wenn ich mit einem tollen Profil arbeite, das alle die Follower in Brasilien hat, jetzt nehmen wir sogar mal an, die wären echt, dann hilft dir das, weil da führt eine deutsche Marke rein gar nichts. Mhm. Das muss ich einfach nachschauen und da hilft es mir nicht, immer nach Screenshots zu fragen, jeden Einzelnen vorab dazu zu informieren, was ich gerne alles an Informationen haben möchte. Ich glaube, das ist so ein Zeitkiller und ich stelle mir das so vor, ich sitze im Büro und muss jetzt 20 Leute finden. Ich würde gerne direkt nur 20 Leute anschreiben, die auch relevant sind und nicht erst noch überprüfen, ob die es dann in die engere Auswahl schaffen.
Mhm. Okay, das heißt, ihr habt quasi wie so eine Art auch Qualitätscheck der Influencer sozusagen vorab. Ne? Passt die Zielgruppe für dich, passen die Metriken, die Performance und so weiter, oder?
Ich glaube, ganz grundlegend haben viele schon die erste Herausforderung zu wissen, was ist denn eine durchschnittlich erwartbare Engagementrate, so ein Begriff, der immer wieder genommen wird.
Die klassischen KPIs sozusagen, ne?
Likes, Comments, Shares, genau.
Ja.
Und ich glaube, da ist es ganz gut, schon im ersten Blick zu sehen, erfüllt er dieses Profil, die grundlegende Kritik, die ich mir jetzt gerade überlegt habe, die für mich passen sollen. Mhm. Ich brauche eine grobe Einschätzung, was wird denn dieses Profil kosten? Das weiß ich im Einzelfall natürlich nicht. Ich stehe nicht mit unserer Lösung im direkten Kontakt mit den Influencern. Aber ich kann einen Marketeer dabei unterstützen, zu sagen, was wäre denn das Äquivalent, wenn ich einfach eine Werbung schalten würde auf Instagram. Mhm. Und rein von der Logik möchte ich, dass die Kooperation ein bisschen günstiger wird, deutlich günstiger, denn sonst kann ich auch eine Werbung schalten. Mhm. Das ist deutlich einfacher, als ewig auf eine Einzelperson einzugehen. Größeren Vorteil hat es dennoch, wie du wahrscheinlich auch immer wieder gesehen hast, in Gesprächen von dir selber auch. Aber da hakt es schon oft, dass wir diese ersten Schritte nicht wirklich verstanden haben und noch nicht den guten Überblick haben. Da kann ich eine gute Abhilfe schaffen, indem ich sofort sage, schau es dir mit einem Klick an. Und dann, wie du sagtest, geht es einen Schritt weiter. Wie wächst dein Profil? Ist das authentisch? Habe ich hier ein Follow-für-Follow-Verhältnis? Also entfolgt dieses Profil vielen Leuten gleichzeitig, nur um danach wieder schnell anderen Leuten zu folgen?
Mhm.
Dann ist das schnell eine Auffälligkeit, die ich dir mitteilen kann und sagen kann, lass das. Und das erkennt jeder unserer Partner sehr schnell, da wir sie auch dazu hinführen wollen, dass sie das eigenständig erkennen können.
Okay, das heißt, ihr habt auch so eine Art, Bildungsauftrag auch für eure Kunden.
Ja,
oder
schon.
Wollt, dass es insgesamt professioneller wird und die Leute auch selber laufen lernen, in Anführungszeichen, und das alles kritischer betrachten?
Oder? Ich finde, jeder im Influencer-Marketing hat eigentlich eine Aufgabe. Na, vielleicht zwei. Das erste, aufhören zu sagen, sie sind Experten.
Mhm.
Ich glaube nicht daran, dass es Experten gibt. Dafür ändert sich das zu schnell. Was wir heute besprechen, ist morgen vielleicht schon nicht mehr gültig, weil irgendein Social-Media-Gigant sagt, das machen wir so nicht mehr.
Mhm.
Aber der zweite Auftrag, den ich sehe, der passt zu mir persönlich auch, das ist Transparenz und Ehrlichkeit. Ich kann ganz viel erzählen. Ich kann ganz viele tolle Metriken mir ausdenken. Aber sind die denn tatsächlich zielführend?
Mhm.
Und ist es nicht fair, auch zu sagen, was steckt hinter den Metriken? Warum verwende ich sie und wie verwende ich sie? Und das ist durchaus ein Stück Bildungsauftrag, wie du sagtest. Ich sitze bei InfluencerDB mit im Vertriebsteam.
Mhm.
Ich sehe mich aber auch tatsächlich mit als Informationsteam.
Mhm.
Ja, also das fängt bei uns schon an im ersten Kontakt. Es geht weiter natürlich im Verkaufsprozess. Und für mich hört das nicht auf. Dann geht es weiter. Wir haben unser Customer Success Team, die immer wieder neue Informationen reinbringen, mit jedem Kunden nochmal einzeln herangehen. Und ich glaube, das ist die Stärke von vielen Agenturen, die das nochmal persönlicher machen können, nochmal näher dran am Kunden.
Ja.
Und genau dahin möchten wir gerne hingehen. Das wäre eine tolle Vision zu sagen, wir sind bei dir und gehen den Weg mit dir zusammen.
Partnerschaftlich, ja, okay.
Genau.
Das heißt also wirklich, dass ihr dann die Metriken auch individuell dann nochmal mit dem Kunden vielleicht gegencheckt und sagt, hör mal, für dich macht es überhaupt keinen Sinn, jetzt voll nur auf, keine Ahnung, Reichweite zu gehen,
ja,
oder so, sondern schau doch mal, die und die vielleicht auch weicheren Faktoren sind für dich viel entscheidender oder so, die ihr trotzdem messen müsst natürlich, aber.
Ich denke schon, trotzdem ist da die ganz klare Grenze, ich mache keine Kampagnenbetreuung,
ja.
Nicht nur ich, sondern auch das ganze Unternehmen kann das gar nicht stemmen, da sind wir nicht zu nah bei euch dran. Wie wir das aber als Team verstehen, ist, dass an jeder Stelle, angefangen bei den Software Engineers bis hin zu Marketing und Vertrieb und Customer Success, hat jeder die Vision zu sagen, okay, wir wollen dir so viel Information wie möglich geben, zeigen dir, wie es klappt. Und ich glaube, das ist essentiell. Ansonsten würden unsere Partner nicht so erfolgreich sein mit dem, was sie tun. Dann die Metriken einsehen, kann ich teilweise auch umsonst irgendwo.
Ja.
Teilweise, nicht alles.
Ich wollte nämlich das gerade fragen, wie kommt ihr denn an die Information?
Das ist grundsätzlich, musst du dir so vorstellen, alles, was du öffentlich abgreifen kannst an einem Profil. Das sind grundsätzlich alle Informationen, die du auch einsehen kannst.
Als User,
können wir auch sehen. Ich werde zum Beispiel oft gefragt, wie kannst du denn überhaupt wissen, wie ein Profil wächst? Naja, ich könnte mir jetzt dein Profil, Alina, angucken, jeden Tag auf diese Webseite gehen und sagen, und Alina hat heute 10 mehr.
Ja.
Genau. Nichts anderes machen wir da auch.
Eure Crawler sozusagen,
genau,
die da reingehen und ja, sich das...
So viel Magie steckt da gar nicht hinter, aber so viel einfacher wird es dadurch.
Ja.
Und wenn wir uns dann weiter angucken wollen, wer passt zu einem gewissen Markenumfeld, wer spricht welche Leute an, da hast du verschiedenste Datenpunkte, die du anhand der Posts hast, anhand des Kommunikationsverhaltens zwischen den Leuten. Was ich zumindest dir mitteilen kann, wenn ich mir das Profil mit dir angucke. Dann weiß ich, jemand verwendet Marken wie Prada und Gucci, dann ist er vielleicht für die nächste Lidl-Kampagne nicht das beste Profil, was du gerade finden
kannst. Und wie könnt ihr das so auf so einem großen Scale rausfinden? Also ist das dann auch
du nennst ja die Profile.
Ja.
Und sobald du die Profile nennst, kann ich das mehr oder weniger automatisch detekten.
Okay, mit eurer Technologie sozusagen.
Genau, also du kannst dir das so vorstellen, wenn du einen Post in die Welt setzt, kann ich vielleicht nicht die Syntax verstehen. Ich verstehe nicht jedes einzelne Wort. Aber ich kann durchaus gucken,
Lidl. Wörter wie Prada oder so. Ja,
ich erkenne Prada. Du nennst ja den Kanal @Prada.
Ja.
Und das ist mein klares Zeichen. Hier ist was mit Prada passiert.
Und die Zielgruppendaten? Wie habt ihr die dann?
Bei Zielgruppendaten ist es im Prinzip so, du kannst dir das alles extern zukaufen, unter irgendwem vertrauen. Das ist recht schwierig. Also mir fällt es dann schwierig, das zu glauben. Bei uns ist selbst ein Data Science Team, was mit ganz vielen wunderschönen Methoden und Algorithmen da auf eine Lösung kommt. Im Detail glaube ich, wird das weder du, ich noch irgendwelche gerade so richtig verstehen. Aber ich nehme mal einen tollen Vergleich. Criteon als Unternehmen in Frankreich macht ganz Ähnliches, was wir auch tun. Ich gucke mir an, wie verhalten sich Leute online. Ich versuche zu verstehen, wo loggen sie sich ein, was tun sie. Und das auf jeder einzelnen Webseite. So creepy sind wir nicht. Wir können das rein auf Instagram machen, aber ich kann dadurch ein erstes Nutzungsverhalten sehen und dich auch in Boxen und Kategorien reinfühlen.
Den und den Influencer anschaut und ja.
Genau. Okay. Und ohne da jetzt noch weiter ins Detail zu gehen und ich mich in was verstricke, was ich gar nicht kenne. Was viel wichtiger aber für mich zum Verständnis ist, ich werde dir niemals sagen, ich habe 100% die richtigen Daten. Jeder andere, der das tut, hat sich eigentlich schon in deinem Sales-Prozess meiner Meinung nach disqualifiziert. Das geht nicht. Denn weißt du, wer das auch nicht macht? Instagram selber.
Ja.
Es steht immer drin, es ist eine Einschätzung, eine Hochrechnung, ein Estimate. Und genau das mache ich in jedem meiner Gespräche. Ich habe oft erlebt, dass Leute sagen, hey, du hast nur 60,2% Follower aus Deutschland. Das geht gar nicht.
Ja.
Würde ich niemals sagen. Das geht nicht. Es ist um die 60%. Es sind 55 bis 65, weißt du?
Ja, ja.
Und das ist mir ganz wichtig und das gehört zur Transparenz dazu. Jeder, der sagt, er hat die absolute Wahrheit, liegt falsch.
Okay. Du hast eben schon angedeutet, dass wir da vielleicht in Deutschland auch noch ein paar Jahre hinter den USA sind. Ne? Wie würdest du das jetzt aus deiner Warte schon als Experte, zumindest für diesen Bereich, vielleicht mal kurz umschreiben, wo wir da stehen und warum, ja, ich sag mal, Märkte wie die USA da einfach schon ein bisschen weiter vor sind?
Ich glaube, grundsätzlich ist die USA in allem, was im Bereich Marketing ist, immer einen Schritt voran.
Halt der Klassiker, ne?
Genau, es kommt von dort. Ich glaube, woran man es ganz deutlich sehen kann, ist diese ganze Kardashian-Geschichte.
Aha.
Ich glaube, das fing schon vor 4-5 Jahren an, dass Kylie Jenner ihre Kosmetikmarken rausgebracht hat, damit zur jüngsten Multimilliardärin, glaube ich, sogar geworden
ist.
Das war unglaublich früher. Das haben wir erst, jetzt möchte ich mich echt nicht zu weit rauslegen, 2015 mit Bibi, 2014 vielleicht.
Ich glaube, 15 hat sie rausgebracht, den Duschschaum.
Den Duschschaum.
So Anfang des Jahres.
Ist auch irgendwie weniger glamourös als irgendwie Lip Kit Duschschaum, aber gut.
Es ist schon erweitert worden auf jeden Fall. Sie hat jetzt eine komplette Linie. Also es
die Parfümreihe auch, ne?
Ja, genau. Und jetzt auch mit Douglas und so. Also es ist schon,
es ist schon mehr
eine Welt sozusagen.
Das Duschimperium wächst.
Es ist kein Imperium vergleichbar mit
Kylie. Aber ich glaube, wir sehen, dass wir da so ein Stück versuchen, uns auch anzupassen. Was, glaube ich, auch nochmal anders ist, ist, wenn ich mich so ein bisschen daran orientieren möchte, wie ist eigentlich unsere Gesellschaft aufgebaut. Wir sind halt grundsätzlich ein bisschen älter, auch in Deutschland, als in Amerika. Ja. Und die ganze Zielgruppe, die ich da erreichen möchte in Amerika, ist damit viel leichter zu erreichen mit diesen tollen neuen Influencern, die letzten Endes meiner Meinung nach nichts anders sind als Promis, die es damals aber nur künstlich vom Fernsehen hochgab oder vom Film. Jetzt kann ich mich rausstellen und irgendeine spannende Geschichte erzählen und kann das selber machen. Und ich glaube, dieses nach vorne stellen, sich immer zu präsentieren, ist auch nichts, was uns Europäern so richtig nahe liegt. Das verallgemeinere ich mal für alle Kulturen, aber explizit für uns in Deutschland. Also
wir sind manchmal vielleicht auch ein bisschen technikkritischer oder so, ne? Und sehr skeptisch, so jetzt wirklich so direkt, sage ich mal, In-App-Käufe auf Instagram durchzuführen, vielleicht eher noch als die USA, wo weniger zögerlich.
Es hat, glaube ich, einen Grund, warum alle Änderungen ganz selten bei uns zuerst getestet werden. An den anderen Märkten, weil wir da sehr, sehr großes Risiko
jedes Mal sehen. Wir sind oft nicht mal in der ersten Gruppe so, ne? Nee. Von den ersten 10 Ländern oder so. Ja, das stimmt.
Genau. Also ich glaube, wir sind da grundsätzlich einfach hinter von der Kultur, wo wir herkommen. Mhm. Aber ich glaube auch, und das ist ganz spannend, wenn die Deutschen das dann machen, holen sie sehr schnell auf. Also ich habe das im Vergleich gesehen mit der UK, wo ich dachte, wir wären immer hinter denen her. Ich bin vor anderthalb Jahren, glaube ich, bei einer Messe gewesen und ich hatte das Gefühl, ich muss Influencer-Marketing noch erklären im Sinne von, es ist kein Grippevirus. Mhm. Und das habe ich mittlerweile nicht mehr in Deutschland. Jeder weiß, Influencer ist keine Krankheit. Ja. Und das ist ein ganzes Stück nach vorne gekommen. Und ich glaube auch, dass immer mehr und mehr Marketeers von großen und kleinen Unternehmen verstanden haben, das ist eine Möglichkeit, um junge Menschen zu erreichen, aber nicht die einzige. Mhm. Und diesen Wissensvorsprung, den die Amis vielleicht schon hatten, konnten wir jetzt sehr gut nutzen. Ja. Um da ein bisschen mehr zu streuen.
Und haben denn so Marketeers dann in den USA aber trotzdem eine höhere Affinität oder Bereitschaft, Daten zu vertrauen in ihrer Arbeit, mehr noch als die Deutschen vielleicht im Moment?
Da habe ich, glaube ich, zu wenig Berührungspunkte mit amerikanischen Marketeers gehabt. Aber du kannst das allgemein so verstehen, dass die Daten oder der Umgang mit Daten etwas laxer ist als bei uns.
Und ja, klar.
Das will ich gar nicht mal bewerten. Mhm. Ich würde sagen, wenn ich mich online bewege, ist es in Deutschland ganz lange gang und gäbe gewesen, ein Pseudonym zu nehmen, damit man dich bloß nicht auch im privaten Leben findet. Mhm. Das hatte ich mit amerikanischen Kollegen, die ich getroffen habe im Studium, in meinen Auslandserfahrungen, überhaupt nicht. Die fanden das ganz absurd, warum ich mich verschleiern möchte irgendwie online.
Ja.
Das bin doch ich.
Ja.
Und das Gleiche ist auch mit den Influencern, glaube ich. Diese waren da viel früher noch viel offener, alles mit jedem zu teilen.
Mhm. Okay, aber insgesamt kann man ja schon sagen, dass sich jetzt wieder auf Deutschland einmal bezogen die ganze Industrie oder die Disziplin selber total professionalisiert. Ne? Also das merkt man ja, das doch irgendwie, finde ich, eben, und ich will nicht sagen quasi, dass Daten der heilige Gral sind, aber schon, dass die Leute jetzt merken, man kann halt nicht jetzt einfach drauf losstürmen und mit einem Influencer arbeiten, weil man den kennt und oder der Chef das möchte oder so, weil genau diese eine Person irgendwie subjektiv gefällt, sondern man muss sich wirklich mal hinsetzen und ganz, ganz entscheidend Kriterien heranlegen und sagen, hey, ist das überhaupt die richtige Person für uns? Was ist überhaupt unser Ziel? Wollen wir jetzt wirklich einfach nur mitmachen, weil wir es auch mal irgendwie gerne in Case bauen und vorzeigen wollen oder weil es wirklich für uns ein sinnvolles Instrument ist? Ne? Also wie ist deine Einschätzung dazu?
Ich stimme dir absolut zu, dass eine Professionalisierung im Gange ist. Die ist schon ziemlich fortgeschritten. Trotzdem habe ich immer wieder Berührungspunkte, wo ich denke, nee, wir sind da noch lange nicht. Also wir waren, die Mexco haben uns ja auch gesehen, Anfang September, Mitte September. Mir kam einer am Stand vorbei und sagte, ich würde gerne dieses Influencer-Marketing machen auf Facebook. Mhm. Ich dachte mir, ach, das wird jetzt aber auch schwierig. Also es ist halt keiner mehr dort, der sich nach vorne stellt. Und da hatte ich dann schon Schwierigkeiten. Er ist fest davon überzeugt und dann kannst du auch nicht mehr viel machen.
Okay.
Ich habe Metriken vorgeschlagen, die er dann wenigstens im Blick behalten sollte und das sagt ihm alles nichts. Und ich glaube, das steht schon noch repräsentativ für viele Unternehmen im ich sag mal, KMU-Bereich, kleine, mittelständische Unternehmen. Mhm. Die sind da noch nicht.
Ja.
Größere Konzerne, Agenturen, würde ich sagen, durchaus schon mehr.
Aber auch noch nicht in der Breite. Nee. Ne? Also ich erlebe das selber genauso wie du. Das beschreibe ich immer so ein bisschen wie, ich habe das Gefühl, so dieser Gap wird sogar größer. Also ne, es gibt diese Vorreiter, so Konzerne, wie wir sie alle kennen. Ne? Ja. So klar, das Nike und Adidas oder auch die ganzen Luxus-Brands. Oder jemand wie, keine Ahnung, also die ganzen Fashion-Marken und so. Ja. Natürlich sind die schon sehr weit, ne? Und Kosmetik sowieso, also die treibenden Branchen, E-Sports. Ne? Also, oder auch, ich sag mal, die Automobilbranche macht es eigentlich auch schon sehr smart.
Absolut.
Also, ne, sowas. Aber diese ganzen, genau, auch teilweise FMCG-Brands, die es schon wirklich jahrzehntelang gibt oder so, die haben doch sehr große Schwierigkeiten, sich da zu bewegen.
Absolut.
Und ich erlebe da auch generell eine große Skepsis dem Ganzen gegenüber. Und trotzdem diesen Druck jetzt, den verspürt allerdings jeder, sich irgendwie dazu zu verhalten. Ne? Und ich habe bisher niemanden, der jetzt aus Prinzip sagt, nee, das ist nichts für uns, sondern wenn dann mehr so, ja, da müssten wir auch mal reinschauen. Ne?
Also mal es reinschauen.
Ist mehr so, müsste man mal machen. Oder halt, wenn noch mehr Motivation dahinter ist, dieses so, ja, wir wollen das jetzt. So, mhm. ne? Aber ohne wirklich zu wissen, warum will ich das denn jetzt? Ja. Ne? Warum ja. denn? Weil dein Konkurrent das auch schon seit anderthalb Jahren macht? Oder ne? weil du denkst, hey, ich will auch so cool sein wie die Big Player? Ne?
Das ist ja wie bei Facebook. Wenn du dich noch erinnerst, ich glaube, so vor 10 Jahren sagte ich, das kannst du richtig günstig machen. Und jetzt kommen sie an und ich muss ja auch mal was auf Facebook machen. Jetzt muss er aber 1.000 Euro reinbuttern in so eine Kampagne.
Das ist aber auf Instagram schon genau das Gleiche. Ja. Du hast jetzt gerade, also ich erlebe das ja in der Agentur, ich habe sehr lange auch als Social Media Manager gearbeitet und natürlich sind wir als Berater ja diejenigen, die schon früh so Potenziale aufzeigen. Ne? Und mhm. das natürlich dahin beraten. Klar. Aber es ist natürlich sehr schwer in so Konzernen, diese Prozesse so schnell zu entwickeln, wie wir das manchmal wollen. Und wir sind jetzt quasi alle so wundervoll glücklich mit uns so letztes Jahr gewesen. Oh, okay, wir haben sie alle auf Instagram gesendet. Mhm. Mega. Da ist jetzt natürlich genau das gleiche Problem. Ne? Viel zu teuer, Reichweiten brechen ein, sterben. Du willst aber jetzt auch nicht wieder derjenige sein, der die ne, gerade mühsam dahingetragen hat. So, okay, wir müssen jetzt übrigens weiterziehen zu TikTok und LinkedIn.
Ja,
so,
klar.
Ne? Das ist halt, ich verstehe, dass dann irgendwann auch so die Glaubwürdigkeit so als Berater da auch teilweise ein bisschen auch wahrscheinlich auf dem Spiel steht oder dass es so rüberkommt, als würden wir jetzt auch einfach nur keinen
den nächsten
Plan
Trend
haben.
Hinterher.
Ne? Ja, genau. Mhm. Also man will ja nicht beliebig sein oder einfach sagen, hey, ne, übrigens genau, der Zirkus zieht weiter. Aber ich finde genau dieser Punkt so, wo kannst du Aufmerksamkeit günstig im Verhältnis generieren? Ne? Das ist ja im Moment
absolut.
Die Frage. Aber das habe ich das Gefühl, ich meine, das betrifft das ganze Marketing jetzt nicht nur Influencer. Ne? Aber
ich glaube grundsätzlich
selber haben
genau
schon. Das gleiche Problem.
Ja.
Also merkt man ja, ne? Die ganzen armen Instagrammer, die tun mir auch ein bisschen leid.
Die gerne jetzt irgendwie eine Alternative suchen. Ich weiß, wie hieß denn nochmal die Plattform, die es letztes Jahr versucht hat? Vero, irgendwie sowas?
Oh, hat
das was?
Nee.
Das war irgendwie so ein grünes Layout. Ich habe dann gesehen, dass die ersten Instagrammer das versucht haben. Und ich glaube, das war eine Plattform, wo du nur über Einladung reingekommen bist. Das Modell klappt ja einfach nicht. Das gab es immer mal wieder.
Ja.
Also ist komplett weggefallen. Also ich habe nie wieder was davon gehört. Ich glaube, jetzt ist TikTok tatsächlich so ein Versuch und wir haben auch immer wieder mal gehört schon, dass TikTok wirklich super spannend ist, eine ganz, ganz junge Spitze-Zielgruppe erreicht. Es ist eine Frage der Zeit, wie es sich dann verhält, wenn es größer wird. Es ist halt aber auch noch für mich die Fragestellung so ein bisschen, sind da die Marken bereit? Das ist super Potenzial, gar keine Frage.
Ja.
Aber was mache ich denn als Mittelständler, was mache ich denn aber auch als Startup, das total viel machen möchte, aber dann auch gar keine Ahnung von hat. Ne?
Mhm.
Ich glaube, das wird ziemlich schwierig, auch nochmal, du hast es gerade gesagt, zu verklickern. Wir müssen wieder weiter und uns nochmal neu anpassen. Anpassung gehört immer dazu im Leben, keine Frage.
Diese Flexibilität sozusagen.
Nur wie flexibel kann ich als Unternehmen sein, wenn ich mir vorstelle, wir haben jetzt 2019 bei 2020, in 20 Jahren musste ich mich an mindestens 4 Plattformen erwöhnen. Ich glaube, das passt schon mit den 4, denn ich denke gerade auch an SchülerVZ. Eine lokale Adaption von Facebook, das haben wir schnell gelernt, nationale Lösungen von internationalen Plattformen funktionieren fast nie.
Mhm.
Das klappt ja vielleicht in Russland ganz gut mit diesem VK.
Ja.
Dann hast du vielleicht nochmal irgendwo in China, wo alles komplett dann einmal staatsgelenkt wird,
System
auch genau.
Ja.
Ein eigenes System, aber ansonsten wird es schwierig und jedes Unternehmen muss sich immer wieder neu drauf einstellen und ich glaube, da sind große Herausforderungen, die man nehmen muss und da passen eben nur starke Partner, sei es Agentur, sei es eine Software, die wirklich mit dir sagt, okay, ich glaube, ich habe es verstanden für den Moment.
Mhm.
Mehr kann ich dir auch nicht sagen, aber lass mich das zusammen mit dir machen.
Die dir in dem Moment helfen, smarter zu sein sozusagen.
Absolut.
Ne? Und vielleicht diese Potenziale oder diese Lücken zu erkennen, wo man noch gut reinstoßen kann.
Total. Oder was auch, glaube ich, ganz gut immer ist, wenn man sagt, hey, wir haben doch auch schon gute Beispiele auf dem Markt. Ich denke gerade an sowas wie Foodspring, Hello Buddy zum Beispiel, die, glaube ich, in Deutschland durchaus schon zu denen zählen, die am stärksten da sind, dieses Direct-to-Consumer über Instagram ganz gut auszuspielen.
Ja.
Und da kann ich mich immer wieder auch inspirieren lassen, wie machen die das eigentlich? Denn die sind echt smart, die haben dieses Prinzip à la Gymshark genommen. Ich baue mir eine feste Community auf und mit denen wachse ich. Ich muss nicht 100, 200 Influencer jeden Monat anschreiben. Ich kann auch eine feste Community haben, mit denen Geschichten erzählen. Und das machen, glaube ich, diese Marken unglaublich gut.
Sind das dann Mikroinfluencer oder Normalos? Jetzt wirklich eigentlich
glaub,
gar nicht
ganz
diese
gut
Ambitionen
gemischt,
haben.
Ne?
Okay.
Also ich glaube, Foodspring geht schon, das weiß ich, Foodspring geht schon auf größere Profile ein.
Ja.
Allerdings nicht in diesem Millionen-, 2-Millionen-Bereich. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Das machst du für so einen Promi-Aufmerksamkeitsschub. Ich glaube, die feste Community ist deutlich kleiner und die Mikroinfluencer, finde ich, eignen sich unglaublich gut dazu, um so eine loyale Basis auch aufzubauen.
Ja.
Wenn mich jetzt jemand anschreiben würde und möchte mit mir zusammenarbeiten, was ist das für eine Ehre, wenn ich dann sehe, dass meine Influencer-Stars auch dabei sind.
Mhm.
Ich glaube, das ist ein super Gedanke, der mir bei Gymshark unglaublich gefällt. Ich weiß gar nicht, wie viele die haben, 10, 20 vielleicht an festen Influencern aus der UK.
Ja.
Aber eine Fanbase mit Millionen von Followern, der Typ ist durch die größte Konkurrenz aktuell von Adidas, Nike, Under Armour.
Ja.
Also faszinierend, alles komplett alleine aufgebaut mit 18, 19 irgendwo da im Hinterzimmer.
Ja, ich muss sagen, das begegnet mir jetzt immer wieder dieser D2C, dieses Mindset, ne? Dass man das versucht, auch vielleicht auf klassischere Unternehmen zu übertragen. Und zumindest aufzuzeigen, hey, die Stärken dieser Unternehmen, ihr könnt natürlich nicht so klein, agil und flexibel sein wie so ein Young Player, der jetzt gerade erst rausgeht und quasi das ganze Tableau so vor sich hat und sich rauspicken kann, was er will, weil halt ein Konzern ganz anders aufgebaut ist und sich natürlich eben viel verbindlicher schon auf anderen Plattformen bewegt und schon so ein bisschen fester steckt, ne, und das ja auch tun muss. Aber trotzdem gibt es so ein paar Eckpunkte, finde ich, wie diesen Community-Gedanken. Ne? Das kann jede Marke eigentlich, sollte sie in der Lage sein, um ihr Markenversprechen sozusagen herum zu kreieren, diese Anknüpfungspunkte für Menschen, ne, die dann Lust haben, sich irgendwie zu beteiligen und zu partizipieren und diesen offenen Dialog auch zu pflegen.
Und es bleibt dadurch auch, glaube ich, glaubwürdig. Ne?
Ja, natürlich.
Also das ist, glaube ich, schon schwierig als Konzern, da würde ich dir sofort zustimmen. Die können nicht so agil sein wie ein Gymshark und sagen, wir machen mal heute das, morgen das. Aber du bleibst glaubwürdig, wenn du dir wirklich was da zusammenbaust und dass die stehen aber für auch eine gewisse Message, die wir als Marke haben. Du kannst nicht bunt und grill da überall alles rumklastern, wie das dann, glaube ich, immer wieder gern versucht wird, wenn Marketeers das alleine machen in der Verzweiflung.
Ja.
Da passt dann der Partner wiederum ganz gut rein, ne? Der dir das zeigt, wie du es gerade aufgeführt hast.
Ja. Okay, wenn wir dann jetzt nochmal so ein bisschen nochmal das Feld erweitern. Ich würde nämlich gerne auch nochmal so ein bisschen auf die europäische und kulturelle Perspektive schauen. Du hast Erfahrung gesammelt, auf jeden Fall in deinem Studium. Ne? Du hast ich hab's sogar notiert. Also Volkswirtschaft und BWL mit Schwerpunkt Marketing, Globalisierung und Kultur studiert.
Nicht schlecht.
Englisch nochmal ausgedrückt. Das klingt sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Eine sehr coole Mischung, finde ich. Marketing mit Globalisierung und Kultur nochmal zu mixen. Hat dir das nochmal einen besonderen Blick auf so, ich sag mal so, die... wirklich die Unterschiede vielleicht auch einzelner Märkte gegeben, weil viele Unternehmen bewegen sich ja nicht nur im deutschen Raum, sondern vielleicht dann auch in, alleine wenn es schon Dach ist, Österreich, Schweiz, aber vielleicht auch Frankreich, Dänemark oder die Nachbarländer, ne, sonstiger Natur. Was würdest du sagen, also erstmal, wie viel hat dir dein Studium geholfen dabei, das besser zu verstehen und wie betrachtest du aktuell diese Situation?
Ja, tatsächlich spannend, habe ich selber darüber öfter mal nachgedacht, hat mir das was gebracht? Ich glaube schon, aber ich war nicht darauf vorbereitet, dass es mir was bringen wird, denn ich habe, glaube ich, 2012, 2013, war ich in Frankreich.
Ja.
Da habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt von Influencer-Marketing. Ich habe das auch gesehen. Ich habe YouTube und Co. konsumiert.
Ja.
Aber ich wusste nicht, dass die sich alle Influencer nennen werden in 2 Jahren.
Ja.
Und dann war ich in Dänemark für einen Master 2015, 17. Und da, glaube ich, da habe ich wirklich viele Eye-Opener-Momente gehabt. Ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel mit dem Kinderwagen. Das habe ich dir, glaube ich, auch in Köln erzählt.
Ja.
Wenn ich noch so grob erinnerst, wo ich gesagt habe, in Amerika ist es gang und gäbe, diese Buggies zu haben, mit denen du super joggen kannst.
Genau.
Passt total zum Lifestyle. Ich muss auch fit bleiben. Und als Young Mom muss ich auch noch meinen Coffee reintrauen. Also das klappt da ganz gut. In Dänemark hat sich das überhaupt nicht verkauft. Wie kannst du mit so einem wackeligen Gestell und deinem Kind durch die Stadt laufen? Was tust du deinem Kind an? Aber schnell zu verstehen, die Geschichte ändern zu müssen und zu sagen, nee, so ist es gar nicht. Du hast die gemeinsame Zeit mit deinem Kind, während du deinen Alltag machst. Denn der ist doch so stressig. Das ist, glaube ich, eine ganz andere Geschichte, die man dort erzählt hat. Und das jetzt auch zu verstehen mit den Influencern hat mir da sehr deutlich geholfen. Denn während ich vielleicht in Deutschland durchaus sehr faktenorientiert argumentieren muss, ich muss Produktvorteile auch nach vorne stellen, muss ich in südländischen Ländern, und da lehne ich mich jetzt ein bisschen raus und verallgemeine einfach, viel mehr Eindrücke mit rein. Ich brauche eine Gefühlswelt, ich muss das Wir nach vorne holen. Das ist was ganz anderes. Wenn ich in Amerika bin, und das, glaube ich, können wir schon bestätigen, muss alles einfach grell sein, probier es aus, das ist spannend. Wenn es nicht klappt, schmeißt es weg. Das würden wir niemals machen. Wir würden niemals irgendwas einfach so kaufen und sagen, 10 Euro war echt billig, aber das schmeiße ich jetzt weg.
Ja.
Ich glaube, wer das wirklich geschafft hat, ist so ein Shop wie Wish, wo wir alle wissen, es kann nur Schrott sein.
Oh, ja,
Entschuldige,
das stimmt, aber... Das stimmt leider, ne?
Und dann dauert es auch noch 6 Wochen, bis es da ist und ist zu klein.
Aber
hat's geschafft.
5 Euro gespart.
Ne? 5 Euro gespart. genau. Und ich glaube, das sind große Unterschiede und das hat mir viel geholfen, inhaltlich vom Studium, aber auch von der Interaktion mit den Menschen. Also Dänemark ist von hier aus, was ist denn das, 6 Stunden entfernt. Ich habe das Gefühl, ich bin in einer ganz anderen Welt gewesen.
Wirklich? Ich war noch nie in Dänemark, ist das so?
Ja. Ach, ich glaube, wenn man auf oberflächlich da ist, ist alles super. Das macht auch echt, ist echt schön. Man hört so ein bisschen, ich gehe jetzt auch im Podcast, ich mag reden, ich mag Beziehungen zueinander und die dürfen nicht 6 Monate dauern, bis das echt geöffnet ist. Ne?
Ja, okay, gut.
Das ist für mich zumindest eine Schwierigkeit als Person.
Das ist aber als NRWler immer so, dass man dieses kleine Problem
hat.
Ich kann bestätigen, dass es, ich glaube, in Norddeutschland und in Bayern teilweise hat man dieses Problem genauso.
Ja. In Frankreich hatte ich das anders, da war jeder im Gespräch, kaum war ich weg, hatte ich das Gefühl, ich war dann auch wirklich weg. Und das wiederum war auch nicht so schön, ne? und ich glaube, das ist einfach wichtig zu verstehen. Konsumenten sind tatsächlich komplett anders und vielleicht nur insofern gleich, dass sie gleiche Interessen und Hobbys haben. Mein Studium hat mir beigebracht, ich muss nicht mehr nur gucken, ob jemand zwischen 18 und 30 ist, ob sie weiblich oder männlich sind.
Ja.
das ist eigentlich zu einfach gedacht. Aber was wir alle gemeinsam ist vielleicht ein Interesse. Ja. Du und ich interessieren uns für Influencer-Marketing. Ich habe ansonsten mit dir, glaube ich, relativ wenig zu tun. Wenn ich mit dich angucke und mich angucke, sind wir komplett anders. Ja. Aber das haben wir gemeinsam. So kriegst du uns zusammen. Und ja, ich glaube, das ist viel spannender, denn schon hast du aus uns eine Community gemacht. Mhm. Das ist, glaube ich, wo Marketeers sich orientieren müssen im Sinne von Digitalisierung und Co. Es reicht nicht mehr, einfach Kernfakten abzufragen. Ich muss an Gemeinschaften denken, Communities. Ja. Ich muss meinen Stamm aufbauen an Leuten.
Ja.
Und das hat mein Studium mir auf jeden Fall beigebracht. Daher Globalisierung so wichtig in dem Bereich für mich.
Das fehlt mir auch manchmal, muss ich sagen, in diesen ganzen Zielgruppenanalysen, die man so mitbekommt. Auch vorher, die halt am Anfang vielleicht teilweise von so einer Kampagne stehen. Ne? Und wen wollen wir erreichen? Ja, Frauen zwischen 20 und 35, so, ne? Und dann, also das sagt ja gar nichts. Ich hatte das auch in einem der Interviews mit Katrin Hilger zum Beispiel, da meinte sie auch, sie ist eine Frau über 50 oder so und meinte, aber das sagt ja jetzt nichts über sie aus, ne? Sie hat nichts damit, also sie, wenn gar du in München City wohnst, hat sie nichts mit der 50-jährigen Frau in, keine Ahnung, Bad Salzuflen zu tun oder so, die so auf dem Land lebt und einen komplett anderen Alltag hat, eine ganz andere Lebensrealität. Und genau so ist es ja auch dann mit der Offenheit gegenüber Marken oder neue Technologie oder so, ne? Es geht immer um deinen Lebensumfeld und gar nicht um die Eckdaten, so, ne, weiblich und so alt, sondern eben, ich fände es viel spannender, dann eigentlich zu sehen, okay, was für Medien konsumieren die denn, ne? Was lesen die gerne? Was war ihr Lieblingsfilm letztes Jahr? Oder irgendwie sowas, so Dinge, die dir wirklich was über die Persönlichkeit oder so ein
bisschen erzählen. Und das kannst du ja auch trotzdem machen als Marketing. Ja. Du segmentierst halt anders. Genau, also ich erinnere mich bei uns als ein Beispiel mit Essex zusammen, unser Geschäftsführer Robert Levenhagen, ein tolles Modell aufgebaut. Da ging es um verschiedene Tiefen der Brand-Liebhaber im Prinzip. Also wie tief bist du ein Experte? Bist du ein Hobbyläufer? Bist du vielleicht unten bist du die breite Masse?
Ja.
Ich spreche mit dir aber ganz anders, als wenn ich der Spitzenathlet da oben und ich bin echt, das ist eine Love-Brand. Das muss ich haben. Es geht nicht anders. Und ich glaube, ich rede da ganz anders und kann die Leute auch unterschiedlich dann herannehmen. Ne?
Ja.
18 bis 30 sind die überall in den Schichten.
Ja, genau. Ja, aber entsprechend verändert sich ja vielleicht auch der Influencer, der auf die dann überhaupt einen Einfluss hat. Ne? Also die Normalos, die vielleicht manchmal joggen gehen, wollen ja dann lieber einen Influencer, der ihnen jetzt nicht ein schlechtes Gewissen macht, weil sie heute noch nicht auf ihre Fitnessdaten geguckt haben oder so. Ne? Also
stimmt.
Entsprechend. Aber naja, es ist, also kann man nicht immer verallgemeinern, aber ja, das finde ich ein sehr spannendes Thema. Hast du denn auch so einen generellen Überblick, wie sich das Influencer-Marketing in anderen europäischen Ländern vielleicht von unserem unterscheidet oder ob da auch nochmal auch vielleicht sogar andere Plattformen relevant sind als jetzt die Klassiker, die wir hier alle jetzt runterbeten?
Nee, tatsächlich nicht. Ich bin sehr viel europäisch unterwegs und würde sagen, da sind schon viele Überschneidungen in vielen Bereichen. Ich habe erst kürzlich mit wem aus der Türkei gesprochen. Er sagt tatsächlich, Instagram, aber schon seit Jahren ist ein typisches Medium, was Leute dort verwenden. Sind auch gar nicht viel auf Facebook und YouTube. Hat auch viel tatsächlich durch die Einschneidung durch die Regierung dann zu tun gehabt, dass das Vertrauen da weg war. Was ich durchaus festgestellt habe, ist, im skandinavischen Raum sind, gut, ist jetzt auch wieder 4 Jahre her, Apps wie Snapchat ganz beliebt gewesen. Gar nicht mal für die Funktionalitäten. Schon oft darüber gesprochen, wie gut Snapchat ist oder nicht. Aber es war ein privater Circle im Prinzip. Ja, ich habe nur meine Freunde gehabt.
Ja.
Entweder habe ich es hier verpasst oder meine Freunde haben einfach Snapchat nicht verwendet.
Ja.
Ich habe dafür WhatsApp verwendet.
Mhm.
WhatsApp hingegen ist gar nicht überall so krass verbreitet, wie man es vermutet. Meine bulgarischen Freunde hatten halt Viber verwendet, wo du gleichzeitig auch Online-Calls machen kannst. Also ich glaube, es gibt Unterschiede und trotzdem sind wir alle irgendwo vereint auf Facebook, Instagram, kommen da gar nicht drum herum,
weil so
jeder ist.
Der,
ne?
Ja, der Champion.
Ich glaube, selbst die Russen, die auf VK irgendwie unterwegs sind, sind oft auch mit einem Profil auf Facebook repräsentiert, weil sie eben dort auch mit dem restlichen Teil der Welt verbunden sein möchten. Ich glaube, die Einzigen, die das wirklich gut schaffen, sind halt die Chinesen, die das sehr abgeschlossen als Ökosystem haben.
Ja.
Und wo wir, glaube ich, auch wenn wir reinkommen, zwar echt beeindruckt sind, was man da alles von Bezahlung, Spielen und Chatten wirklich abdecken kann, aber uns das auch so fremd ist, dass das für uns noch nicht vorstellbar ist, müssen wir mal schauen, was die nächsten Jahre ergeben, ob das Facebook genauso schaffen wird oder
nicht. Ich wollte gerade sagen, wie man es im Moment halt erlebt, wird es eher so laufen wahrscheinlich, dass die Plattform, die wir verwenden und da allen voran Facebook eben einzelne Funktionen übernimmt und die dann hier halt einpflegt, ne? Dass wir dann irgendwann quasi WeChat 2 halt hier benutzen sozusagen, also aber halt unter dem Deckmantel.
Ich bin da tatsächlich gespannt, ob die das hier durchkriegen können, ob Regierungen sich nicht doch mal zusammentun und sagen, machen wir das nicht, weil ich glaube, dafür ist dieser, ich möchte es auch eine Angst, also eine Emotion zu groß in der Bevölkerung, dass wirklich einer alles über uns weiß. Der Widerstand ist groß im Sagen, aber ich glaube, das Handeln ist recht gering. Ne?
Ja,
also richtig. Auch bei mir privat, mich nervt es total, was Facebook alles über mich weiß und trotzdem will ich irgendwie das Profil offen halten, falls da mal doch einer mich da anschreibt. Sind wir, glaube ich, alle zu wenig konsequent.
Ja, total. Ich finde das auch einen sehr spannenden Punkt. Also in den USA teilweise in so ich sag mal so tech-fokussierten Podcast, wird auch schon ganz offen darüber diskutiert, ob man nicht so Konzernen wie Facebook auch irgendwann einfach mal sagen muss, bis hierher und nicht weiter. Mhm. Ne? Teilweise auch, wo das sehr kritisch gesehen wird, dass jemand wie Mark Zuckerberg es auch geschafft hat, so eine Art Machtkonstrukt in diesem Konzern aufzubauen, wo er halt wirklich einfach der Alleinherrscher über alles ist und keinerlei Aufsichtsrat oder so hat, der ihn absetzen könnte. Ne? Und der, in Anführungszeichen jetzt sehr dramatisiert, herrscht halt über diese 2 Milliarden Menschen, die dort angemeldet sind. Ne?
Also es ist schon so, er stellt einen Knopf um und dann gibt es das oder gibt es das
nicht. Genau, und auch so diese, ich sag mal, die Regeln, die dann in diesem öffentlichen Raum gelten, was gesagt werden darf, was nicht, wie viel Facebook investiert in sowas wie Moderation und Löschen von dubiosen Inhalten oder auch einfach kritischen Inhalten, ne? Das ist ja etwas, wo wir vielleicht, also ich hatte jedenfalls ganz lange das Gefühl, ich glaube bis letztes Jahr oder so, ja, das kann man ja einfach nicht ändern, das ist halt so, das muss ja alles frei sein, ne? Aber eigentlich, also
muss nicht.
Why? Ne? Warum muss das geschrieben werden? So, ne? Ja. Also warum dürfen Leute beleidigt werden? Ja klar, ne? Ist immer eine Frage freie Meinungsäußerung.
Ja, wo machst du die Grenze? Klar.
Aber es ist eine Plattform und ich finde, sie nehmen sich halt sehr oft aus dieser Verantwortung raus. Ne?
Nee,
also es ist sehr oft so, wir stellen ja nur den Marktplatz bereit. Was die Leute da tun, das ist ja, ne? Das ist ja ganz allein so ihre Sache.
Und das war doch so spannend im Interview mit ihm vor dem Senat, glaube ich, wo man ihn gefragt hat, in welchem Hotel waren sie denn? Oder was haben sie im Hotel gemacht?
Und er sagte, wären sie bereit zu sagen, in welchem Hotel sie übernachtet haben?
Genau, also, und das war eine einfache Antwort im Prinzip, die du hättest geben können.
Genau.
Nee, möchte ich nicht. Ne? Ja. Das ist das Ding. Ich habe als Tipp im Prinzip ein bisschen Fiktion auch mal von Dave Eggers, The Circle.
Ja, oh Gott.
Hast du es gelesen?
Jetzt diesen Sommer, ja.
Ja, also finde ich ein spannendes Buch, finde ich einen ganz schlechten Netflix-Film.
Der Film ist auch wirklich dramatisch, weil sie das Ende verändert haben und ich finde, das ist das Wichtigste am ganzen
Aber sowas
Buch. Das Buch selber, also ich habe es auf Englisch, glaube ich, nee, auf Deutsch hatte ich es nur, weil ich es, glaube ich, genau, ich hatte es ausgeliehen, sonst hätte ich es lieber auf Englisch gelesen, aber fand ich jetzt auch nicht super smart geschrieben so, ne? Also es ist eine sehr seichte so Handlung.
Es ist schon sehr
aber platt. Die Wahrheiten, die da passieren, also unfassbar, was
ist analytisch ein Szenario, was ich mir vorstellen kann.
Absolut.
Also es ist klar sehr düster und überzeichnet, aber ich glaube, es ist gar nicht so verkehrt, wenn jemand diese Macht hätte und sagt, ich möchte alles in einem Kreis abbilden, komplett geschlossen, kann das auch ziemlich creepy werden und ich möchte diese Zukunft nicht mehr erleben, falls sie käme.
Also um das nur mal kurz zu beschreiben, generell absolute Leseempfehlung, dass The Circle da ein Konzern ist. Ich finde, der ist so quasi wie als hätten Amazon, Apple, Facebook und Google geheiratet.
Also sozusagen, WeChat.
Ne? Also, ja, im Grunde, genau. Ja, genau. Und ich meine, da gibt es ja auch noch dann Weibo oder andere Konzerne, aber so als wäre das alles eins. Und ne, die haben sowohl Technologie entwickelt, als auch Software, Hardware, also alles einfach, was dein Leben irgendwie wundervoll bereichert, ne? Und so schöner und einfacher macht und so. Und auch Social Media spielt da eine ganz große Rolle, so als Gratifikations- und Kontrollmechanismus auch so für die Gesellschaft. Aber das Tolle daran ist irgendwie, dass alle das gerne benutzen, weil es wirklich auch besser ist. Die sind sozusagen allen Konkurrenten voraus. Also jeder geht freiwillig dahin und gibt diese Daten auch gerne, weil er ja was dafür kriegt. So, ne? Ob es Rabatte sind oder tollere Produkte. Es wird auch immer nach Feedback gefragt. Also es ist ein ganz toller, offener Zyklus und Circle so, ne? Aber du merkst halt, wie sich diese Spirale immer weiter dreht, bis dann irgendwann auch die Politik davon mit beeinflusst wird, ne? Durch diese Transparenz, diese Kameras, die dann irgendwann verteilt werden. Und aber es wird immer so schön so erklärt, so nur anhand der Positivbeispiele. Ne? So,
absolut.
Wäre das nicht toll, wenn wir endlich verhindern könnten, dass Kinder entführt werden oder so? Ne?
Mhm.
Perfekt. Einfach installieren.
Da kannst du ja auch so schwer was dagegen sagen in dem Moment.
So, ja, genau. Ne? So, hast du etwa was dagegen? Ne?
Ja.
Oder, willst du unsere Kinder gefährden? Also so, es ist unfassbar. Aber man, sieht, dass wir auf bestem Wege auf jeden Fall irgendwie dahin sind, wenn man mal so 30 Jahre weiterdenkt. Also
es ist zumindest für mich nicht komplett ausgeschlossen. Genau.
Ja, mega interessant. So generelle Trends, auch nochmal vielleicht dann zurück auf diese technologiegestützten Influencer-Marketing- Entwicklungen oder Strategien. Ich finde, was man im Moment sieht, und das finde ich auch sehr gut, es sollen langfristig, glaube ich, einfach viel mehr Entscheidungen auf Basis, ich sag mal, gut informierter Datensätze oder getroffen werden, dass du einfach eine Grundlage hast, die mehr ist als ein Bauchgefühl und mehr ist als, der gefällt mir ganz gut, sondern dir wirklich auch vielleicht verlässlich sagen soll und planbarer auch sagen soll, was du erwarten kannst als Return on Invest sozusagen. Mhm. Siehst du dadurch generell ein bisschen vielleicht die Gefahr, dass wir das alles so ein bisschen überstandardisieren und ein bisschen sehr nur auf die Zahlen schauen und weniger auf so weiche Faktoren im Influencer-Marketing?
Ja, wir leben ja in Deutschland, natürlich müssen wir das überstandardisieren.
Ja,
ganz klar, also
die
Gefahr ist auf jeden Fall da und die sehe ich jetzt schon. Also wenn ich sage, ich empfehle Leuten vielleicht ein Engagement von 3% zu nehmen, dazu muss ich dabei sagen, mich interessieren Kommentare mal relativ wenig, einfach anhand, wie unsere Software arbeitet.
Ja.
Das heißt, ich gucke nach Likes und Follower-Entwicklungen. Da haben wir ja schon eine Sache. Wir stützen uns auch drauf in der Analyse. Das ist wichtig. Leute brauchen diese harten Kennzahlen. Ich kann das verstehen. Ich brauche Boxen, muss vorfiltern. Aber, und da hilft uns vielleicht dann doch einmal Facebook bzw. Instagram, es ist ja jetzt deutlich, dass diese öffentliche Anzeige von Likes verschwinden wird. Ja. Facebook hat vor kurzem das angekündigt, wir machen das auch, beziehungsweise wir überlegen das. Wann immer Facebook sagte, wir überlegen, ist das schon entschlossen, ja. Ne? Beschlossen. Ich glaube, diese Gefahr der Überstandardisierung besteht schon bereits, alleine von wie die Leute aussehen. Sie sehen doch alle sehr gleich aus von dem Content her. Es wird immer schwieriger, glaube ich, die besondere Person zu finden, die hervorsticht. Das heißt, auf Content-Ebene habe ich das. Ich habe das aber, glaube ich, auch von den Metriken, dass ich sage, ich setze voraus, du musst 300.000 Follower haben. Ich setze voraus, du brauchst 4% Engagement. Und wenn ich schon mit dem Mindset rangehe, kann niemand mehr eigentlich in meinen Raster fallen, der auch ein bisschen aus der Reihe tanzt, der aber eigentlich eine total spannende Geschichte zu erzählen hat. Denn meiner Meinung nach ist Influencer-Marketing einer mit der einfacheren Form des Storytelling, weil ich als Marketeer muss doch gar nicht die Geschichte erzählen. Ich gebe die Freiheit einer anderen Person, die das viel besser maßgeschneiderter für die Zielgruppe kann. Mhm. Wenn ich mir das aber alles wegnehme und sage, die müssen alle gleich ausschauen und die gleichen Metriken erfüllen, dann bin ich raus. Mhm. Für das Datengestützte ist mir eigentlich also viel wichtiger, als Marketeer zu wählen, sprechen die meine Zielgruppe an. Und da komme ich bei uns nochmal auf diese Audience-Analyse heran. Das ist für mich eine Kernanalyse, die ich machen muss als Agentur oder als Marketeer, wenn ich eine Lösung in-house habe, zu sagen, erreiche ich denn im Fall einer Dachmarke in Deutschland, Österreich, Schweiz meine Zielgruppen. Hm. Wenn ich eine Kosmetikmarke habe, bei aller Offenheit, glaube ich, spreche ich immer noch mehr Frauen an, dann müsste doch das Profil von Frauen gefolgt werden. Es ist egal, wie toll der Content ist. Mhm. Ich hoffe also, dass das eine Standardisierung ist, die wir alle hinkriegen werden in der Branche. Ich hoffe aber nicht, dass wir noch weiter verschärfen werden. Ich muss die Mindestkriterien an Reichweiten erfüllen, denn das kann in vielen Fällen meiner Meinung nach nicht das Endergebnis sein.
Ja, wenn wir vielleicht noch mal kurz auf diese Metriken eingehen. Du hast gerade gesagt, Kommentare sind für euch jetzt nicht so relevant, also auf Basis so der technischen Parameter sozusagen, die ihr anlegt. Aber ich finde, da steckt doch auch inhaltlich eigentlich recht viel drin, ja. So welche Qualität die Kommentare haben oder was für ein Sentiment da herrscht. Ob das jetzt alles nur Hater-Kommentare sind oder
absolut.
Was auch immer.
Bin ich völlig bei dir. Ich glaube, man muss Kommentare aber genau daraufhin überprüfen, was steckt dahinter, wie echt sind die.
Ja.
Ich werde das nie vergessen, einer meiner ersten Posts, als ich noch dachte, ich tue mal so, als wäre das öffentlich, habe ich eine Kletterwand gepostet. Mhm. Also jetzt wirklich nicht ein Highlight.
Ja.
Und darunter stand dann, wow, was ein breiter Typ bist du denn? Siehst richtig gut aus. Und ich wusste halt, das war doch jetzt ein Bot. Das würde auch die Sentiment-Analyse nicht raffen, glaube ich. Das ist zu schwierig, das ist zu zu sehr auf menschliche Kommunikation aus. Ich glaube, noch sind wir nicht da, dass das wirklich zuverlässig laufen kann. Ich kann aber schon viel an Sentiment herausfiltern. Da hast du recht.
Ja.
Ich kann das mit meiner Lösung nicht und ich glaube, die meisten Marketeers könnten das auch so noch gar nicht verarbeiten in der Tiefe.
Ja.
Deswegen haben wir uns entschieden, wir nehmen das raus und konzentrieren uns auf Likes versus Followers, da das eine sehr gängige Engagement-Bewertung ist und sagen, okay, das wäre unser Vorschlag. Bereiten aber jetzt schon vor, auch mit dem, wie wir kommunizieren, was für Informationen wir auch gerne mitteilen wollen. Ich sehe das bei unseren Partneragenturen, die machen das ganz ähnlich. Mhm. So schmerzvoll es auch ist, es ist nicht mehr so leicht, die Leute auszufiltern nur mit dem Engagement. Ihr müsst schauen, habe ich die richtige Zielgruppe, habe ich aber auch die richtige authentische Content-Aufbereitung, die ich gerne hätte. Und dadurch wird es leider sehr individuell.
Wollte ich gerade sagen, genau.
Und ich sage leider aus Marketing-Sicht.
Ich wollte gerade sagen, genau, weil leider ist ja eigentlich ist ja super, wenn man sich das alles nochmal anschaut. Und auch, was du gerade noch meintest mit, man muss ja auch schauen, welche Person steckt dahinter.
Ja.
Ne? Und ja, klar, der Content sieht immer ähnlicher aus, gerade für Außenstehende, aber es ist halt doch immer noch eine Einzelperson, die das erstellt. Und die Follower folgen ja der Person und nicht jetzt nur dem Profil oder den schönen Bildern sozusagen, ne? Sondern es ist ja immer sozusagen die Geschichte, in die du investiert bist, dieser Influencerin oder des Influencers. Und dadurch ist es halt immer individuell, weil ich finde, das kann wahrscheinlich Technologie auch einfach langfristig jetzt erstmal noch nicht sozusagen das nochmal qualitativ und dann irgendwie doch in Zahlen quantifizierbar abbilden.
Also ich rede tatsächlich manchmal,
Stories passieren oder Themen behandelt werden oder so.
Ich rede manchmal mit Leuten, die dann sagen, aber dann ja, sie sagen es nicht so offen, aber die Befürchtung ist ganz oft, dass dann der Job eingestrichen wird von der Person. Das ist ja die Befürchtung grundsätzlich um Digitalisierung.
Welcher Person?
Des Marketingmanagers. Weil sie glauben, wir haben die Software, ich brauche niemanden mehr, der das macht. Und das stimmt meiner Meinung nach. Was ich eigentlich machen möchte, mein Ziel ist, dass du Zeit hast für die Sachen, die wirklich wichtig sind.
Richtig,
das ist das Relationship Building.
Ja.
Das kannst du nur machen, wenn du Zeit hast. Und die Zeit muss nicht draufgehen für die Recherche. Das ist mit ein paar Klicks erst einmal getan.
Ja.
Ich kann die Leute schon vorfiltern und dann kann ich mich wirklich auf die Beziehung einlassen. Ich nehme mal so gerne das Beispiel, dass für mich Influencer-Marketing eigentlich der Aufbau einer Beziehung ist. Ich bin im Prozess einer Hochzeit. Das wäre so das Ende.
Aha.
Und bei einer Hochzeit suche ich auch nicht aus, ob meine Partnerin, mein Partner 1,80 Meter groß ist, blaue Haare hat und gelbe Augen, weil mir das gerade gefällt. Ja. Nee, ich gucke halt, passt das irgendwie von der Menschlichkeit
dahinter? Von den Werten und ne, dem Ganzen, okay.
Da können noch so viele auffällige Farben im Haar drin sein. Das interessiert mich nicht. Ich will doch wissen, was steckt dahinter.
Ja.
Und in dem Sinne entwickelt sich das. Und das ist ein Prozess. Und Prozesse kann ich nur machen, wenn ich mich darauf einlasse und Zeit habe. Deswegen passt für mich das Bild ganz gut. Und wer einen Influencer heiraten möchte als Marke, muss diese Kapazität einfach haben. Das heißt, die Software kann niemals dich ersetzen, sondern dich einfach nur noch unterstützen. Lass uns gerne mal in 30 Jahren reden, ob das dann doch klappt. Aber noch sehe ich diese ganzen künstlichen Intelligenzen dann doch noch nicht so stark, wie das immer heißt.
Ja, das finde ich auch einen sehr, sehr spannenden Punkt. Den habe ich auch sehr oft jetzt behandelt. So ein bisschen diese Frage, kann es dann überhaupt geil oder gut sein, ich sag mal, ein Riesenkontingent an Influencern auf Basis jetzt von, ich sag mal, ne, vielleicht guten Performance-Werten oder so, auszuwählen und blind zu buchen und zu sagen, hey, hier ist mein Produkt, leg los. Oder ist es eben doch noch mehr, eigentlich sollte man doch mehr den Fokus auf diesen menschlichen Aufbau legen und auf dieses, ich sag mal, meinetwegen auch mit einer großen Zahl von Influencern, aber eben doch so, dass es nicht so durchstandardisiert ist. Wie siehst du das?
Total schwierig. Ich persönlich kann einfach mir kein Szenario vorstellen, wo es einer Marke egal sein sollte, mit wem sie arbeiten. Ne? Mhm. Ich kann verstehen, dass man sagt, ich habe keine Zeit dafür, ich kann das nicht, ich habe auch keine Ahnung. Mal gucken, wer von den 200 irgendwas performt, die buche ich nochmal. Mhm. Die Fragestellung, die ich mir stelle, ruiniere ich nicht auch ein Stück weit mein Markenimage damit? Ich sende das einfach raus, das spricht sich doch rum. Mhm. Und die Nächsten, die mich anschreiben werden, sind genau solche, die ich eigentlich niemals buchen wollen würde, denn sie kriegen ja sonst keine Aufträge. Aber ich habe das Gefühl, meine Marke ist richtig angekommen im Influencer, in der Influencer-Sphäre. Ich kann mir kein Szenario vorstellen, wo das eine tolle Lösung ist, auf eine Plattform mit 5000 Leute zurückzugreifen. Aha. Die melden sich an, weil sie sonst nichts bekommen. Und dann stelle ich mein Briefing hoch und mal gucken, wer auf mich einrieselt. Mir fällt das total schwer. Ich möchte es nicht ausschließen, aber kennst du ein Szenario, wo du sagst, das passt?
Ja, bei mir ist es eben genau das Gleiche, weil ich kenne natürlich die Cases und Szenarien, wo dann gesagt wird, schau mal, und wir haben so viel Reichweite damit erzielt. So, ne? Klar, ja. die harten Zahlen sagen das natürlich, aber ich sehe genau das gleiche Problem. Du hast halt, und ich finde es jetzt auch überhaupt nicht schlimm, als Marke Kontrolle abzugeben oder so, weil das ist ja der ganze Sinn dessen, ne? dass es jemand interpretiert. Aber ich finde, irgendwie steckt darin so ein bisschen wenig Fürsorge und Liebe auch für die Marke, oder ne, weil du eben das Gefühl hast, boah, es ist jetzt wirklich nur noch ein Job. Ne? Also so, und ich weiß, es ist total überromantisiert, das zu sagen, weil die verdienen ja ihr Geld damit, also Influencer an sich. Aber das nur noch so einzubuchen wie ein Werbeplatz, wo wir ja immer predigen, es ist kein Werbeplakat, bla bla bla, ne, genau. Und das ist es aber, finde ich, in dem Moment irgendwie schon, weil du sehr austauschbar bist, weil du weißt, sie hätten auch das andere Fitnessgetränk genommen, oder? Ne?
Absolut.
Also so, es liegt nicht daran, dass da irgendein, ich sag mal, eine Überschneidung ist von der Kampagnenidee oder so mit den Werten oder den Vorstellungen des Influencers oder dass sie generell das Produkt super geil finden. Aber andererseits, am Ende ist es ja trotzdem auch wahrscheinlich entscheidend oder auch mit sehr entscheidend, wie relevant das Produkt für die Zielgruppe ist. Und vielleicht ist es das ja. Ne? Also es ist so, man kann das nicht sagen, aber ich finde irgendwie auch, also mir ist es manchmal ein bisschen zu gefühlsbefreit.
Und ja, es ist zu beliebig zu dann irgendwann. Ne? So, ja, genau, mir ist es zu beliebig, beziehungsweise ein Stück weit standardisiert im Prozess, aber zu beliebig in der Auswahl. Ich stelle mir das immer so vor, ich würde mich irgendwo bewerben, mit mir sind 100 Leute dort. Das heißt, Leute, seid alle eingestellt, wir gucken mal nach 3 Monaten.
Ja,
also wenn ich das so
und mir versuche... Und dann werdet ihr nach Performance-Werten aussortiert. Ne?
Das kann es ja nicht sein.
Als Arbeitgeber, ne? In dem Moment, ja.
Da würde ich auch sagen, okay, das mache ich mal mit und dann auf Wiedersehen. Ehrlich gesagt würde ich es nicht mitmachen, weil ich ja eben wer besonders sein möchte. Das wollen wir alle als Mensch. Mhm. Wir alle sind irgendwo besonders, glauben wir, wissen wir und sind wir. Mhm. Aber das möchte ich auch, dafür möchte ich auch entdeckt werden. Und das ist, glaube ich, beim Influencer nichts anderes. Denn ja, es ist ein Job und Gott sei Dank wird das immer mehr auch so anerkannt. Weil eben drum möchte ich wahrgenommen werden aufgrund meiner eigenen Fähigkeiten und nicht, weil ich irgendwie zu einem der 100 gleichen Influencer zähle.
Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt, vor allem wenn jetzt noch mehr Influencer auf den Markt strömen, die es halt machen, weil sie schon wissen, dass es ein Job ist. Ne?
Absolut.
Es ist jetzt halt, es durchmischt sich ja jetzt schon unglaublich stark, aber das ist ja klar, die jüngeren Generationen sind jetzt schon 5 bis 10 Jahre damit aufgewachsen, dass es diese Berufsform gibt. Ne? Und die alten Hasen sozusagen, die wussten ja noch nicht, dass sie damit vielleicht mal reich werden können. Oder
ja, das sind ja jetzt dann die It-Girls. Ne? Die It-Girls waren noch so ein 2000er-Phänomen nach Paris Hilton.
Genau.
Dann gab es ja die ersten, die auch offen in die Kamera gesagt haben, ich möchte eine It-Girl werden.
Ja.
Jetzt stehen sie mit 13, ich möchte Influencerin werden.
Genau, ja. Das, was ja auch total natürlich ist. Aber
es wird halt schwierig, dann noch die Glaubwürdigkeit aufrechtzuerhalten, die bei aller Kritik so eine Bibi ja sich durchaus verdient hat in den letzten Jahren. Also natürlich. Sie hat sich da viel aufgebaut.
Und auch kontinuierlich ja geliefert. Immer wieder. Ne? Also es ist ja nicht so, dass es jetzt nur noch wirkt wie so dahingeschmiert oder so, sondern es ist ja wirklich
absolut.
Ein sehr konsistentes System, das da oder ja, so ein Imperium für sich. Ja, mega spannendes Thema auf jeden Fall. Mhm. Hast du generell noch so ein paar Trendthemen, die dich im Moment bewegen im Influencer-Marketing, wo du sagst, boah, haben wir da, muss man echt mal drauf schauen?
Ich habe, glaube ich, nicht unbedingt ein Trendthema, um einen großen Wurf zu machen. Was wird noch alles passieren? Welche Plattform kommt auf? Ich habe so ein bisschen einen Wunsch, dass Instagram und andere Plattformen immer mehr genutzt werden, auch um wirklich eine Bedeutung nach vorne zu bringen. Vor zwei Wochen bei diesem Social Talk von Social Match getroffen. Genau. Spannendes Ding, da war Diana Zurlöwen dabei.
Ja.
Was mir so gut gefallen hat, ist im Prinzip, sie hat wirklich eine Message bei ihr damals die EU-Wahl. Rezo bei aller Kritik, er hat diese Reichweite genutzt, um Leute auf ein Thema aufmerksam zu machen, das ihn wirklich bewegt. Und es ging nicht um irgendein kommerzielles Interesse in diesem konkreten Video.
Ja.
Ich möchte den nächsten Schritt sehen. Was passiert, wenn eine Influencerin, ein Influencer sagt, ich möchte in der Politik mitmischen? Ich stelle mich auf, dass er noch nicht wählen kann. Kriegen wir dann ein Szenario, wo man wieder über Populismus diskutieren muss? Haben wir dann die Richtung Trump oder wie in der Ukraine der Schauspieler, der Comedian, der dort jetzt den Präsidenten darstellt?
Ja.
Nicht nur in der Serie. Ist das schlimm oder ist das nicht sogar gut? Denn diese Menschen können wirklich etwas nach vorne bringen und haben einen ganz anderen Kanal. Ich finde das super spannend, kann mir das vorstellen, dass der eine oder andere sagen wird, das ist eigentlich mein Weg, denn ich will jetzt was mitgestalten.
Ja, ich finde das super spannend. Ich habe das... Das geistert hier immer schon mal so ein bisschen durch den Podcast. Also ich hatte das in anderer Form. Da war es mehr so, ich glaube, das hat meine Freundin Julia auch gesagt, als These, dass also Parteien generell das Potenzial von Influencern natürlich auch schon längst erkannt haben, aber da auch noch viel gezielter drauf gehen, dass sie die halt auch in Wahlkämpfe mit einbinden, wie das ja teilweise mit Prominenten oder so auch schon gemacht wurde, ne? Die irgendwie dann bei der Bundesversammlung den Bundespräsidenten mitwählen, von der SPD aufgestellt, also da gab es auch ein paar Schauspieler, Sänger und so weiter, ne? Die halt sich immer so parteinah gezeigt haben, aber warum nicht das Ganze auch mit Influencern, ne? Die dann dafür irgendwie Werbung machen, und genau bisher fand ich, war das immer komplett überparteilich, was ich auch super fand, einfach um überhaupt zum Beispiel auf so ein Thema wie die Europawahl mal in jüngeren Zielgruppen aufmerksam zu machen, was halt mega wichtig ist, also generell so ein hehres Ziel ist, so was klasse ist, ne? Aber natürlich auch sehr so, genau, damit eckst du nicht
sehr,
an.
Genau, also noch bleibst du sehr damit, beliebig, alle können es gefallen, weil Europa ist ja schön, wir sind alle zusammen.
Wer hat schon was dagegen?
Genau.
Bla bla, ne? Also klar, natürlich. Aber den nächsten Schritt dann zu gehen und zu sagen,
Ich
bin jetzt Influencer, genau, ich habe eine Meinung und ich engagiere mich gesellschaftlich für das und das. Also, weil es ist ja jetzt, also es gibt ja doch durchaus auch einige, die sich dann irgendwie positionieren und da schon sehr viel im Kreuzfeuer jetzt stehen.
Ja.
Ne? Ich meine, auch anscheinend das Thema Nachhaltigkeit ist ja jetzt nichts, wo du keine Kritik für kriegst.
Nee,
so.
Tatsächlich.
Das ist ja auch, ne, etwas, was sehr kontrovers diskutiert wird. So. Ich habe jetzt letztens nur einen Artikel zum Beispiel gelesen, da wurde Daria vorgeworfen, ne, die ja auch so sich sehr dafür einsetzt, so einen Nachhaltigkeitslebensstil für Reiche zu propagieren, so, ne, weil
so, dann,
klar, ich verstehe das so, diese Argumentationsgrundlage, aber sie zeigt hier ein Leben, das könnte sich ja ein Geringverdiener niemals leisten, ne, so, genau, aber ich meine, damit machst du halt eine unendliche Diskussion auf, genau, richtig, weil, ne, es geht ja auch, ja, nicht darum, jetzt gesellschaftlich jedem irgendwie gerecht zu werden oder so, als Influencer musst du das nicht, aber trotzdem mega spannende Themen, aber sich genau für eine Partei einzusetzen oder generell auch zu sagen, ich werde selber aktiv als Politiker, vielleicht auch gründe ich eine eigene Partei, hat ja Macron auch gemacht, so, ne? Meine eigene Bewegung oder so heraus, und dann von außen in den politischen Prozess reinzugehen, finde ich super spannend. Ich glaube, dass es in Deutschland viel, viel schwerer ist als zum Beispiel in den USA. Hier malen diese Parteimühlen halt doch nochmal ein bisschen anders.
Und wir haben nicht diesen Personenkult. Überleg mal bitte, der Hype um Angela Merkel ist ja schon eher lustig gewesen.
Ja.
So wie verkrampft wir versucht haben, auch so ein Bild hochzubauen wie damals Trump und Hillary Clinton.
Und das ja auch
haben
erst,
wir das ja
mit
auch
dem sie im Amt war.
Ja, genau.
Also der ganze arme Weg hier durch die CDU-Parteigremien
hat ein paar Jahre länger gedauert.
Nicht angenehm und von Personenkult getragen, so eher von negativer Seite. Also ich verfolge das allerdings jetzt gerade auch ein bisschen sehr interessiert. Ich habe das Gefühl, dass mehr und mehr Politiker jetzt sich die Stärken der Influencer so ein bisschen zu eigen machen, dass es quasi genau in die andere Richtung läuft. In den USA ist es noch viel stärker, also da fängt ja der Wahlkampf jetzt sowieso an, ne? Und das hat ja auch, klar, Obama war auch immer so eine Art Social-Media-Kandidat, der es auch damals schon sehr gut und klug genutzt hat, so Facebook sehr geschickt damals noch auszusteuern und gezielt seine Botschaft irgendwie ranzubringen und auch seine Communities darüber organisiert hat, auch über eigene Apps teilweise, okay. Aber jetzt so Kandidaten wie Andrew Yang zum Beispiel ist einer der Präsidentschaftskandidaten bei den Demokraten, der jetzt antritt, um Kandidat zu werden überhaupt erstmal. Das
ist ein bisschen längerer Prozess.
Der hat auch, also unter anderem, ich glaube, die haben das alle, aber bei ihm habe ich es halt gesehen, so wirklich einen YouTube-Kanal jetzt schon hochgezogen mit irgendwie mehreren hunderttausend Followern, macht da auch so eine eigene Rubrik und immer wiederkehrend.
Das ist spannend, das wusste ich noch nicht.
Setzt auch eigene Influencer ein, die dann so eigene Kanäle gründen. Ne? Der hat da jetzt so eine Community, die heißt die Yang Gang. Und, ne, also zieht das
der hat es verstanden.
Er ist so ein Quereinsteiger, der ist kein Politiker, sondern halt ein Unternehmer und hat das aber genau so gesagt. Er hat gesagt, er hatte noch nicht die Plattform, weil er eben nicht in der Politik war. Also musste er sich die Nischen suchen sozusagen,
ja, gut,
wo er selber seine Botschaft an den Mann bringen kann. Ne? Weil die großen Medienhäuser haben sich natürlich nicht für ihn interessiert, weil der halt wirklich bei den, der hat auch die geringsten Redeanteile bei den Debatten und so bisher gehabt. Ne? Also der ist halt so ein Quereinsteiger. Also geht er dann teilweise über Podcasts, der war schon in der Joe Rogan Show und ne? Arbeitet sich dann so über diese Nebenkriegsschauplätze sozusagen hoch, aber benutzt absolut die Taktiken, die auch ein Influencer benutzen würde.
Das ist tatsächlich spannend, denn noch in Deutschland klappt das nicht. Dieses CSU-Video war das? CSU?
Ich habe es leider gar nicht gesehen.
Versucht.
Ich habe nur die Kritiken darüber gesehen und dieses Foto von dem Pressesprecher, der halt vor einem halben Jahr noch ganz anders aussah, als er dann in dem Video aussah.
Du, Alina, ich empfehle dir wirklich viele Sachen, aber das ist jetzt so ein Ding, da reicht es, wenn du es drüber gelesen hast.
Ja,
okay. Das ist wirklich nicht schön und es ist halt auch so unangenehm. Das ist so wie wenn die Tante mit 60 an der Party noch ein bisschen was getrunken hat und versucht
und
zu tanzen. Und nochmal, Leute, kennt ihr den Track noch von 1970? Das tut wirklich, wirklich, wirklich weh. Das würde ich dir nicht empfehlen. Mach was anderes.
Oh Gott. Ja, ich meine, ja, ich frage mich gerade, wer es klüger macht. So. Christian Lindner zumindest versucht
ich
es
finde,
so,
macht's
ne?
gut.
Über Instagram und Twitter ja auch super viel. Aber auf YouTube hat sich noch keiner so richtig gewagt, oder? Politiker?
Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Was sie ja verstärkt gemacht haben, jetzt glaube ich zum zweiten Mal bei der Bundestagswahl, dass man mit YouTubern ein Interviewformat aufgebaut hat. Diesmal Gott sei Dank mit den anderen Kandidaten, nicht nur mit Angela Merkel.
Ja, genau.
Und auch nicht nur abgesprochen vorher. Ich finde es ganz gut, aber auch dort ist halt die Kritik immer so, sie werden da nicht so kritisch. Ich finde es gar nicht so schlimm, es sind ja gar nicht die klassischen Journalisten. Das ist schon in Ordnung, wenn das vielleicht alles ein bisschen weichgespülter ist.
Ja.
Aber mir ist es wichtig, dass auch ich einen Zugang dazu habe. Ich bin jetzt 27, mich interessieren noch klassische Medien, trotzdem schaue ich kein Fernsehen.
Ja.
Ich gucke mir selbst diese Politik-Talks abends alleine an.
Mhm.
Ich gucke mir das nicht mehr an wie im Fernsehen als großes Spektakel. Also finde ich super, wenn ich erste Berührungspunkte habe mit Angela Merkel auf YouTube, weiß ich nicht, und Lindner mir irgendwie 7 Sekunden auf TikTok schickt. Na, also wenn er das machen würde, kann ich mir wenigstens danach ein Bild dazu machen und sagen, okay, vielleicht war er noch woanders. Und das finde ich ganz spannend, da muss es nicht hochgradig poliert sein.
Mhm.
Influencer tauchen immer mehr in diesen Gesellschaftstalks auch mit auf.
Ja.
Diese Woche, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Luisa Dellert war bei Hart aber Fair.
Ja, genau.
Zum Thema Schönheitswahn. Das kann sie super machen.
Mhm.
Und das zeigt halt, dass es eben nicht nur Produktmarketing nach vorne. Wäre es das, wäre, glaube ich, Influencer-Marketing schon mehr oder weniger gestorben.
Mhm.
Also da würde ich mich schon weiter herauslehnen wollen und sagen, Influencer bleiben nur so lange relevant, wie sie auch an der Gesellschaft mitwirken und ihre Meinung mitteilen. Tun sie es nicht, sind sie ein Abziehbild und verschwinden auf kurz oder lang.
Mhm. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich würde das irgendwie genauso stehen lassen, wenn du jetzt, wenn du magst, weil wir genau on point sind. Ja, perfekt. Ich danke dir sehr, dass du diese Insights geteilt hast und wir schön ins Diskutieren gekommen sind. War sehr schön, hat mir Spaß gemacht.
Hat mir auch super Spaß gemacht. Falls wir das nochmal irgendwann machen, sag Bescheid.
Bestimmt, ja.
Vielleicht hast du da neue Gedanken.
Oh, ich hoffe doch, das ist ja jetzt sehr traurig,
wenn
das
nicht so wäre. Ich denke auch, kriegst du jedes Mal hin. Also machen wir das so.
Ich danke dir. So, das war die Folge. Ein fließendes und dynamisches Gespräch über Influencer und die Marketingwelt. Es waren sicher auch einige Reisen in Randthemen, sage ich mal, dabei. Aber ich finde gerade das ist immer so spannend an dieser Branche, dass links und rechts von unseren, ja, vielleicht Marketing-Scheuklappen so viele Themen und Fragen schlummern, die uns ja irgendwie nicht nur als Kommunikationsexperten oder ja, Entscheider in Unternehmen betreffen, sondern irgendwie als Menschen und Teile der Gesellschaft etwas angehen. Und ich glaube, dass es wichtiger denn je wird, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Wenn für euch etwas dabei war, das ihr vielleicht ganz anders seht oder zu dem ihr euch vielleicht auch noch mehr Input wünscht, dann schreibt mir gerne und ich nehme das für die kommenden Gespräche auf. Gebt mir gerne natürlich für den Podcast, für diese Folge, für das ganze Projekt eine Bewertung auf iTunes. Das hilft anderen, den Podcast leichter zu finden und empfiehlt ihn auch einfach persönlich. Gerne euren Freunden und Kollegen, für die das Ganze vielleicht relevant sein könnte. Das erweist sich doch immer noch als die beste Strategie, um den Podcast bekannter zu machen und die Reichweite zu erhöhen. Naja, und ganz wichtig, jetzt kann ich es sagen, bestellt mein Buch, kauft mein Buch. Man kann es jetzt wirklich einfach kaufen und innerhalb von 3 Tagen wird es von von wem auch immer geliefert, je nachdem, wo ihr es euch holen wollt, ob bei zum Beispiel dem Haufeshop, Amazon, Bücher.de, wie gesagt, vielleicht auch in physischen Stores, ich weiß nicht, ob es das gibt, bisher habe ich es noch nicht gesehen, dann macht das doch bitte, wenn es für euch relevant ist und sagt mir, wie es euch gefällt, denn ich bin einfach sehr gespannt darauf, wie es ankommt. Ich habe bis jetzt noch keine Rezension gelesen, ich weiß, dass einige Exemplare an Rezensenten verschickt wurden. Ich glaube, bisher gibt es auch noch keine Bewertungen auf Amazon, zumindest jetzt, wo ich dieses Outro aufnehme. Aber ja, das freut mich einfach total jetzt und macht mich auch ein bisschen, ja, es ist ein bisschen beängstigend, sich vorzustellen, dass Leute jetzt das kommentieren, was ich so dahingeschrieben habe. Aber das ist ja der Sinn der Sache und ich bin einfach super happy, dass es jetzt abgeschlossen ist und gespannt darauf, was ihr sagt. Ja, aber ich bedanke mich jetzt erstmal für eure Zeit und Aufmerksamkeit, die ihr mir und Benedikt hier im Gespräch geschenkt habt. Und ich wünsche euch eine sehr gute Woche. Bis zum nächsten Mal und sage Bye-bye.